Mit der Wende 1989-90 hätte sich die Welt in Frieden, Freiheit und Völkerverständigung bewegen können und entwickeln können. Doch alles kam anders. Das politische Establishment des Westens wollte diesen Weg nicht gehen. Heute, 35 Jahre später, steht die Welt fast am Rande eines Atomkrieges. Darüber und über viele andere Aspekte spreche ich mit Peter Orzechowski.
Im Gespräch.
Herr Orzechowski, vor mir liegt ein ganzes Stapel an Büchern, die Sie in den letzten Jahren geschrieben haben. Ich gehe die mal durch. 2014, der Dritte Weltkrieg, Schlachtfeld Europa. Dann, durch globales Chaos in die neue Weltordnung aus dem Jahre 2016. Dann kommt Besatzungszone, wie und warum die USA noch immer Deutschland kontrollieren aus dem Jahre 2019. Dann im Jahre 2021 durch Corona in die neue Weltordnung. Dann im März 2024 kommen Sie mit dem Buch Chaos. Die nächste Stufe der Angstmache hat begonnen. Und dann schließlich im Oktober 2024 der Dritte Weltkrieg in Europa und seine katastrophalen Folgen für Deutschland. Über diese Bücher beziehungsweise in erster Linie über die letzten beiden würde ich sehr gerne mit Ihnen sprechen. Herr Orzechowski, was hat Sie bewogen, sich mit all diesen sehr unerfreulichen Themen zu befassen?
Ich möchte vorweg schicken, ich bin seit nach meinem Studium, ich habe Geschichte und politische Wissenschaften studiert in München an der Ludwig-Maximilians-Universität. Und nach meinem Abschluss des Studiums bin ich Journalist geworden. Und mir ist aufgefallen, besonders nach den Anschlägen vom 11. September 2001, dass sich die Welt oder beziehungsweise dass sich unsere Gesellschaften massiv verändern und dass hier auch weltpolitisch ungeheure Wandlungen sich vollziehen. Und da haben wir gedacht, da muss ich mal genauer dahinter schauen. Ich meine, das ist ja auch der Sinn, warum Leute wie ich und andere Geschichte studieren, um hinter die Motive zu kommen, warum sich bestimmte Ereignisse halt dann ereignen. Und ja, und mir ist dann aufgefallen, es gibt bestimmte Grundlinien der Geopolitik im Westen, die man erkennen kann, wenn man sie näher studiert. Und diese Grundlinien habe ich dann versucht, in meinen Büchern, die Sie gerade genannt haben, aufzuzeigen.
Ja, vielen Dank. Nur wenn das ja so gelten würde für alle Historiker oder alle Politikwissenschaftler, dann hätten wir ja auch die Situation schon anders. Aber Sie sind eben doch sehr, gehen doch sehr dezidiert auf und von den Machtverhältnissen ausgehend dann an die Betrachtung heran. Ja, Herr Orzechowski, nach der Wende 89-90, da haben wir alle mal geglaubt an eine sogenannte Friedensdividende. Und die hätte eigentlich ja auch ohne weiteres eingelöst werden können nach dem ersten Kalten Krieg. Was ist davon eigentlich übrig geblieben? Ist davon überhaupt noch irgendwas übrig geblieben?
Wie Nein, ich das? Denke, es ist vollkommen, es war von vornherein von Seiten des Westens oder ich sag mal eher von den entscheidenden Kreisen im Westen, war das von vornherein eigentlich abgelehnt worden. Wir erinnern uns, 2007 hat Wladimir Putin als Präsident der Russischen Föderation auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine sehr, sehr beachtenswerte Rede gehalten, in der er ein Konzept entwarf, eine Friedenszone zwischen Lissabon und Wladivostok, wo er gesagt hat, wir könnten doch wunderbar miteinander Handel treiben, miteinander auskommen und wir brauchen keine Konfrontation mehr. Er war ja sogar bereit, man möge sich das vorstellen, in die NATO einzutreten, damals mit Russland. Das ist interessant, das war 2007. Im Jahr darauf, wenige Monate später, 2008, war eine NATO-Konferenz in Bukarest, wo der damalige US-Präsident George Bush Junior, also der Sohn vom alten Bush, in seinem letzten Amtsjahr gefordert hat, die Ukraine solle in die NATO aufgenommen werden. Also mit anderen Worten, Putin hat sozusagen die Friedenshand ausgestreckt und als Antwort vom Westen erhalten, wir rücken dir jetzt ganz nah auf die Pelle, nämlich an deine Westgrenze in der Ukraine, indem wir die Ukraine in die NATO aufnehmen wollen. Es ist Gott sei Dank nicht passiert, aber immerhin ist das ja so, wie wenn Sie jetzt zu mir sagen, hey, lass uns ein Bier trinken gehen und ich gebe Ihnen, wie man in Bayern sagt, der Watschen. So muss man das verstehen. Und damit war eigentlich dieser ganze Friedensprozess, den Putin anstoßen wollte und wo es auch durchaus Befürworter im Westen gab, war in dem Moment schon beendet.
Also ab 2008 eigentlich war der schon Makulatur, wenn Sie das...
Ja. Absolut. Ja. Und man darf eins auch nicht vergessen, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind ja die einzelne Teile der Sowjetunion unabhängig geworden, unter anderem die Ukraine und 1991. Und was passierte? Gleich nach der Unabhängigkeit hat der Westen sich bemüht, in die Ukraine einzusickern, wirtschaftlich, militärisch und so weiter. Also der Prozess ist schon ewig. Wenn die Leute sagen, ach, der Krieg begann Russland-Ukraine 2022, ist das ein kompletter Unsinn. Im Grunde genommen wurde der Krieg seit 1991 vorbereitet, seit 2008 dann nochmal verschärft und dann endgültig verschärft 2014 mit dem Staatsstreich, kann man sagen, auf dem Maidan. Das heißt, es ist ein langer Prozess und wer hier davon spricht, dass das alles völlig überraschend und könnte man es gar nicht vorstellen.
Am 24. Februar 2022 fing alles an, die Zeitenwende, dieser ganze Nonsens, der uns hier erzählt wird, nicht? Aber im Grunde genommen haben die ja schon eine Blaupause hingelegt, nämlich mit der Zerlegung Jugoslawiens. Die haben da ja wunderbare Erfahrungen gesammelt und haben die im Grunde genommen dann nochmal wieder auf ähnliche Art und Weise aufgelegt dann in der Ukraine.
Ne? Genau, und dazu, weil Sie gerade das Beispiel Hermes Balkan nennen oder Ex-Jugoslawien nennen, ist wirklich eine Blaupause. Und wenn man die jüngsten Veröffentlichung der RAND Corporation. Die RAND Corporation ist eine wichtige, vielleicht der wichtigste Think Tank, Denkfabrik in den USA, die die außenpolitischen und militärischen Ziele eigentlich sehr offen darlegt. Und die Papiere, die letzten Papiere der RAND Corporation sind eindeutig in Richtung, unser Ziel ist es, die russische Föderation zu zerschlagen. Und jetzt sind wir bei Ihrem Stichwort, Ex-Jugoslawien, also im gleichen Stile, also aus der riesigen russischen Föderation mindestens 12, manche sagen 14 einzelne Staaten zu machen. Und das könnte man natürlich am besten, wenn die Zentralregierung in Russland, in Moskau, also Wladimir Putin, geschwächt ist, wenn an mehreren Stellen vielleicht Unruhen ausbrechen und dergleichen.
Die glaubten ja schon einmal mit der Afghanistan-Operation da dieses Ziel erreicht zu haben. Zum Teil hatten sie es ja auch erreicht, nicht? Die Schwächung der ehemaligen UdSSR und der ganze Zusammenbruch des Ostblocks geht ja nicht zuletzt auch darauf zurück. Da war ja der Brzezinski auch ganz stolz drauf.
Ne? Ja.
Ja. Herr Otsichowski, wer regiert eigentlich Deutschland und Europa, muss man sich ja fragen, wenn man sich die ganzen Entwicklungen der letzten 30, 35 Jahre ansieht. Und wer sind denn da die wirklichen Draht- und Strippenzieher? Denn solche Figuren wie Merkel und Scholz und jetzt Merz, da hat man ja den Eindruck, die haben irgendwelche Vorsprecher, ja, wie im Theater.
Ja, davon kann man ausgehen. Also wenn wir uns allein mal die Struktur der Macht anschauen, dann muss man ja festhalten, es gibt wichtige Entscheidungsträger. Das ist einmal die Finanzwelt der Wall Street. Dann gibt es die immer mächtiger werdende Gruppe der Silicon Valley. Ich sag, Silicon Valley ist der Ort südlich von San Francisco, wo die meisten Tech- und Computerfirmen sitzen. Und dann haben wir natürlich die Pharmaindustrie und wir haben natürlich den militärisch-industriellen Komplex.
Und, Geheimdienstkomplex.
Wir haben also eine Struktur von Multibillionären, jetzt nicht unbedingt persönliche Billionäre, sondern deren Firmen sind in dieser Kategorie einzuschätzen. Und dazu muss man wissen, dass wiederum hinter diesen riesigen Strukturen stehen ja die Investmentgesellschaften. Ich nenne hier drei, also BlackRock, Vanguard und State Street. BlackRock allein verwaltet ein Vermögen von 10 Billionen US-Dollar. Und zum Vergleich, das russische Bruttoinlandsprodukt beträgt 2 Billionen Dollar. Ja, also nur um das deutsche 4 Billionen, also doppelt so hoch wie Russland. Ja. Nur um mal einen Größenvergleich herzustellen. Und wenn ich natürlich dann sehe, dass Leute, die früher bei BlackRock gearbeitet haben oder für BlackRock Geschäfte gemacht haben, wie zum Beispiel Herr Merz, Friedrich Merz, der vorher Aufsichtsratsvorsitzender für Deutschland von BlackRock war, dann muss man sagen, hey, das läuft eigentlich wunderbar. Ich darf vielleicht gleich für die Zuschauer dazu sagen, wenn Herr Merz sich entscheiden würde, heute zum Beispiel zu sagen, ich will gar nicht mehr Bundeskanzler werden, wäre das aus meiner Sicht durchaus verständlich. Denn er hat sein Ziel erreicht. Das Ziel war, die Schuldenbremse des Grundgesetzes aufzuheben und eine massive Mehrverschuldung von über 1 Billion Euro abzusegnen, um damit seinem früheren Arbeitgeber BlackRock enorme Aufträge zu verschaffen, Stichwort Rüstungsindustrie, dann muss man sagen, hat er sein Ziel erreicht. Und er ist noch gar nicht in der Regierung. Er hat noch gar nicht sein Amt angetreten und hat bereits das Ziel für BlackRock erreicht, nämlich, dass nicht nur Deutschland, sondern auch die EU Billionenbeträge wahrscheinlich in nächster Zeit an die US-Rüstungskonzerne überweisen werden. Warum? Weil die europäische und deutsche Rüstungsindustrie ja gar nicht in der Lage ist, jetzt Europa aufzurüsten. Das dauert Jahre, bis man Produktionsstätten aufbaut, bis man Fachkräfte herbeizieht und so weiter. Das heißt, die Pläne der EU, die EU aufzurüsten, die momentan bestehen, funktionieren nur, wenn die EU in großem Stile Waffen bei den USA kauft.
Und das Zeitfenster, was die sich selber so gesetzt haben, ja auch der deutsche Kriegsminister, das ist ja so etwa so ein 5-Jahres-Zeitraum. Ja. Also sie wollen ja bis 2029, 30 dann auch einsatzfähig sein, kriegsfähig sein. Die ganze Gesellschaft soll offenbar nach diesem Plan dann funktionieren. Das ist schon faszinierend. Aber auch da wieder die Blaupause, eigentlich die Corona-Operation, wo sie auch schon Billionen Schulden hingelegt haben zugunsten der Finanzindustrie, ja?
Genau. Ich glaube auch, dass das, wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagte, kurz nach Ausrufung der Pandemie, Leute, regt euch nicht auf, das ist nur eine Übung. Und das war es auch in meinen
Augen.
Mit den Lockdowns, mit allem, das war eine Übung, wie man mit Krisensituationen umgehen kann, wie man die Bevölkerung maßregeln und kontrollieren kann und bestimmte Dinge durchsetzen kann, die man in normalen Zeiten niemals durchkriegen würde. Und das tue ich auch hier wieder.
Genau. Und Sie haben ja auch über den Weg der Angstproduktion haben Sie ja wunderbar Ihr Ziel erreicht. Das muss man ja nun mal sehen. Sie sind noch nicht ganz im Zeitplan, glaube ich, wenn ich dieses Buch von dem Brzezinski lese, sind Sie so ein bisschen immer zeitlich hinterher, aber im Wesentlichen machen die ihren Job ganz gut, ja?
Ja, ich denke auch. Und was finde ich für uns wichtig ist zu verstehen, dass jetzt nicht, weil wir jetzt den Donald Trump im Weißen Haus haben, dass sich jetzt plötzlich alles ändert. Das ist natürlich Unsinn. Auch Donald Trump ist jemand, der von diesen Leuten gesteuert wird. Das muss man vielleicht mal ganz klar sagen. Natürlich gibt es innerhalb der Gruppierung der Billionäre, und der Konglomerate, die wir da vorfinden, gibt es jetzt auch nicht unbedingt Einigkeit. Also ich kann es jetzt nicht belegen mit Fakten, mit Zahlen, aber ich habe nur von der Beobachtung seit 20 Jahren, über 20 Jahren beobachte ich das wirklich sehr genau und ich stelle fest, dass zwischen den ich nenne es jetzt mal die Altreichen, also sprich Rothschild, Rockefeller, diese Familien, auch natürlich die britische Königsfamilie, die über enormen Reichtum verfügen und bisher eigentlich ziemlich so das Weltgeschehen unter sich organisiert haben, dass da jetzt eine neue Gruppe kommt. Das ist ja wie bei der Mafia, nicht? Wenn der alte Pate immer älter wird, dann kommen die Neuen nach und die wollen natürlich selber die Macht an sich reißen. Und in dem Fall ist die neue Reichen sind die Silicon Valley Leute. Das ist Elon Musk, und Peter Thiel und diese ganzen Leute, die Computerfirmen kontrollieren oder beziehungsweise besitzen. Scheint mir jetzt so ein bisschen ein Konkurrenzkampf zu sein zwischen dem alten Reichtum und dem neuen Reichtum. Im Grunde genommen aber ist auch das nur ein Showkampf, denn das eigentliche Kapital liegt in diesen Investmentgesellschaften, BlackRock, State Street und Vanguard und wie sie alle heißen.
Kapitalorganisatoren, ja, Kapitalorganisatoren.
Wie gesagt, diese Gruppierungen verfolgen aber jetzt keine neue Politik, dass man sagt, deswegen will Trump Frieden, weil die neuen Reichen, die wollen Frieden. Nein, wollen sie nicht, sondern sie wollen die Aufteilung der Welt durchaus im alten Sinne, aber sie haben erkannt, dass die Nummer eins, die einzige Weltmacht, wie es Brzezinski nannte, die USA, nicht mehr die einzige Weltmacht sein können. Also das glaube ich, so viel Realismus haben die und sehen jetzt, okay, wir müssen uns ein bisschen diversifizieren. Dumm nur, wir in Europa, wir sind ja sozusagen das Bollwerk, der Brückenkopf der Anglosachsen. Und wir sind im Grunde die Leidtragenden dieses Prozesses, der jetzt stattfindet. Und wir sehen das jetzt ganz konkret in der jetzigen Situation, wo Trump sagt, naja, ich will eigentlich da gar nichts mehr machen in der Ukraine und Europa sagt, dann machen wir.
Ja, also die haben doch dann, das heißt doch im Klartext, im Laufe der letzten Jahrzehnte in den zentralen Schaltstellen der Macht ihre Leute untergebracht, die Transatlantiker. Und selbst wenn die USA wieder erwarten, aus dieser ganzen Konfliktszenerie aussteigen würden, was ich persönlich nicht glaube, dann hätten sie jetzt ihre Stellvertreter fest im Sattel und fest installiert, damit die diesen dreckigen Job weitermachen. Oder wie sehen Sie das?
Ja, absolut, absolut. Also ich meine, man muss sich mal vorstellen, woher kommt denn eigentlich fast diese Sehnsucht danach, jetzt zeigen wir endlich mal dem Ivan, wo es lang geht, zum dritten Mal, zum vierten Mal, es wird immer wieder versucht, ja, gelingt nie. Ja. Woher kommt das eigentlich? Und wenn man sich dann die Struktur zum Beispiel des Weltwirtschaftsforums anschaut in Davos, das ist ja eine Organisation, gegründet von Kissinger und Schwab, Schwab als der Zögling von Kissinger, Anfang der 70er Jahre, ist ja gegründet worden, um eine Plattform anzubieten für die Reichen und Mächtigen. Und dieses Weltwirtschaftsforum hat ja im Lauf der Jahrzehnte überall seine Leute in die Schaltstellen gesetzt. Das geben sie auch offen zu, das hat Schwab immer wieder sogar mit voller Stolz hat er das verkündet, wir haben unsere Leute in den Regierungen und so weiter. In Deutschland sieht man das ja auch ganz klar, wer alles schon bei Schwab sozusagen ausgebildet wurde, das geht ja von Baerbock, Merkel ging es schon los und Baerbock und wie sie alle heißen. So. Und wenn ich jetzt diese Leute in den entscheidenden Positionen habe und geschult habe, dann sind diese Personen natürlich nicht nur mir dankbar, dass ich ihnen in diese Position sozusagen eine Brücke gebaut habe, sondern die sind ja auch, ich sag mal, ideologisch verbohrt. den Schwabs Ansatz oder der Ansatz des WEF, World Wirtschaftsforum, World Economic Forum, deswegen WEF, der Ansatz des WEF war ja immer zu sagen, die jetzige Struktur, die jetzige Wirtschaftsstruktur ist veraltet, funktioniert nicht mehr, wir brauchen den Great Reset. Schwab hat ja im ersten Corona-Jahr 2020 das gleichnamige Buch geschrieben. Das heißt, diese Leute, Baerbock und Co., sind überzeugt davon, dass wir das Alte zerstören müssen, weil was Neues kommt, was dann natürlich viel, viel besser ist als das Alte.
Aber eigentlich haben diese Leute, die jetzt hier als Stellvertreter aktiv sind, ich meine, Sie haben ja gerade einen Namen genannt, da gibt es ja ganz viele von, die haben ja keine langfristige Perspektive und schon gar keine politische Peilung. Und es sei denn wirklich, wenn man die Bösartigkeit zur Peilung nimmt und einfach auch diese Bereitschaft, alles kaputt zu machen, alles zu zerstören, um irgendetwas Neues zu schaffen, von dem sie noch gar nicht wissen, wie das aussehen könnte.
Ja.
Und deshalb ist meine Frage, wer sind eigentlich diese Zentralchaoten? Sie haben ja dieses vorletzte Buch, was Sie geschrieben haben, über Chaos. Nun stellt sich natürlich die Frage, wer richtet dieses gigantische Chaos an, was sich ja aus unglaublich vielen Einzelkomponenten zusammensetzt? Wer sind die Zentralchaoten? Oder gibt es so eine Art Masterplan? Gibt es eine Art Kommandozentrale der Chaoten? Oder wie hat man sich das eigentlich vorzustellen? Sie haben ja gerade so ein paar Treiber genannt, aber trotzdem, gibt es irgendwie eine koordinierte Großorganisation, die diese Verheerungen, in denen wir uns hier befinden, steuern?
Nein, man muss sagen, dass diese Theorie, dass erst schaffe ich Chaos und dann schaffe ich Ordnung. Ja, diese Theorie ist ja jetzt schon älter, die stammt von Leo Strauss, das ist ein ehemaliger, der ist in Deutschland geboren, in Hessen, in einem kleinen Kaff in Hessen und ist dann emigriert und hat Philosophie studiert in den USA und ist dann sowas wie ein politischer Philosoph geworden. Und sehr, sehr einflussreiche Leute sind in seinem Zirkel der Universität gewesen, Condoleezza Rice zum Beispiel, Paul Wolfowitz, der dann auch eine neue Ideologie entworfen hat, ein neues Konzept der Weltherrschaft für die USA entworfen hat, in dem es übrigens heißt, man muss Europa schwächen, das nur nebenbei. Und diese Leute sind natürlich in maßgeblichen Positionen beeinflusst von dieser Ideologie. Es kamen dann noch ein paar andere dazu. Ich will jetzt da, muss man jetzt gar nicht die Namen nennen. Ich hätte sie hier, es ist
Huntington hatten Sie, glaube ich, auch genannt.
Soziologen und so weiter. Aber einen möchte ich doch herausgreifen, vielleicht auch deswegen, weil ich ihn persönlich kennengelernt habe, bis Samuel Huntington. Huntington war ja in den USA einer der großen Politikwissenschaftler. Und er hat das Buch geschrieben in den 90ern, The Clash of Civilizations, also der Kampf der Kulturen. Und ich hatte die Gelegenheit, ihn in Köln zu treffen unter ein bisschen mehr mysteriösen Umständen, weil ich war eingeladen, ihn zu interviewen und musste da durch Security und habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Ist der Präsident oder wer ist es eigentlich? Mhm. Das war ein bisschen komisch schon von Anfang an. Er selber, ein sehr freundlicher, besonnener Mensch, ja, aber er hat diese Theorie entworfen, die Menschheit steuert auf den Kampf der Kulturen, das heißt auf einen Zusammenstoß der verschiedenen Kulturkreise zu. Und dies wurde ganz groß und Huntington, unser Huntington, und er war wirklich der große, wie soll ich sagen, es war fast so wie eine Bibel der amerikanischen Außenpolitik, sein Buch. Ja. Und in diesem Buch beschreibt er, dass die Kulturen, also er spricht von Kulturkreisen, also islamischer Kulturkreis, christlicher und so weiter, dass die jetzt miteinander in Konflikt treten werden. Und für mich war das immer so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Das war wie ah, da ist jetzt ein Wissenschaftler, es war ja in der Geschichte schon öfter so, da ist ein Wissenschaftler, der den Regierungen quasi eine wissenschaftliche Basis für ihr Handeln bietet.
Ja.
Und deswegen müsste man ihn heute immer noch lesen, nach meiner Ansicht, weil er doch sehr, sehr viel Einfluss hatte. Und diese Leute, die also durch diese Schule gingen, Leo Strauss, Huntington und so weiter, die bei diesen Leuten studiert haben, die sind alle später in Regierungsverantwortung gekommen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Studenten, die dann hinterher, bekifft Motorrad gefahren haben oder so, sondern das sind Studenten gewesen, die dann später wirklich politische Karriere gemacht haben in den USA.
Kann man sagen, dass die denen das Drehbuch geschrieben haben, mehr oder weniger?
Ja, würde ich so sehen. Würde ich so sehen. Mhm. Ist eine wunderbare Beschreibung. Ja.
Ja, in Ihrem Chaosbuch, da gehe ich jetzt nochmal drauf ein, da schreiben Sie ja die von den USA beförderten Kriege, insbesondere im Nahen Osten. Das sei alles eine ganz gezielte Strategie, eben vor allen Dingen der USA, um dann schließlich, wenn sie ihre Kriege mehr oder weniger nicht erfolgreich abgeschlossen haben, denen reicht ja auch, die Länder zu zerschlagen, kaputt zu machen, gewinnen müssen die ja keinen Krieg, dann diese gigantischen Migrationsströme zu erzeugen, natürlich notwendigerweise, wenn man den Menschen die Heimat kaputt macht und die Dörfer und Städte zerstört, dann diese Migrationsströme zu steuern in Richtung Europa, maßgeblich nach Deutschland, um dann schlussendlich über einen längeren Zeitraum möglicherweise bürgerkriegsähnliche Zustände zu entfachen, zu provozieren geradezu. Ja. Aber das Hauptziel sei eben, so schreiben Sie, Europa aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Ja.
Können Sie dazu was sagen, bitte?
Ja, also der erste Teil, den Sie genannt haben, ist sehr wichtig, der Nahe Osten, der natürlich reich ist an Ressourcen, also Öl und Gas, und der einer ganz wichtigen Macht, die sozusagen der Außenposten des Westens im Nahen Osten ist, nämlich Israel, gefährlich werden könnten. Diese Nationalstaaten wurden nach und nach zerschlagen. Jetzt wollte man nicht, und das haben viele im Westen missverstanden, die sagen, ach, die Amerikaner sind zu blöd, um zum Beispiel einen Krieg im Irak zu gewinnen, und es sind zu blöd, um Assad rauszuschmeißen, sondern da hat es diese Terroristen gebraucht. Nein, die sind nicht zu blöd, sondern das Ziel war ja gerade diese ja durchaus mächtigen Nationalstaaten, Irak, Syrien und so weiter, zu zerschlagen, nicht eine neue Regierung zu installieren, die dann möglicherweise über die Jahre hin auch wieder nationalistische Politik gegen Israel oder gegen den Westen macht, sondern ein Chaos zu erzeugen, bei dem Volksstämme gegeneinander kämpfen, bei dem schlicht und ergreifend Chaos herrscht. Und also, das war das Ziel. Im Übrigen, wenn ich das aktuell vielleicht hinzufügen darf, der einzig verbleibende, funktionierende Nationalstaat im Nahen Osten ist ja, neben Israel, ist ja Iran. Und wenn wir jetzt beobachten, wie B-2-Bomber nach Diego Garcia, was ungefähr 3000 Meilen von Iran entfernt liegt, stationiert werden, dass Trump noch einen zusätzlichen Flugzeugträger in die Region geschickt hat, jetzt sind es mittlerweile 3, die dort sind, dann muss man natürlich sich überlegen, es könnte doch sein, dass gerade jetzt im Moment der letzte verbliebene Feind Israels, nämlich Iran, zerstört werden soll. Auch da haben wir wieder eine Win-Win-Situation übrigens. Also ich komme gleich nochmal zurück auf die Frage, aber weil das aktuell ist, würde ich gerne das sagen. Die Win-Win-Situation ist ja die, wenn es gelingt, mit US- und israelischer Waffenbrüderschaft den Iran zu bombardieren und zu beschädigen, vielleicht sogar so zu schädigen, dass eine völlig neue Regierung an die Macht kommt oder dass er zerschlagen wird, Dann habe ich ja zwei Dinge erreicht. Ich habe zum einen erreicht, dass der gesamte Nahe Osten im Chaos ist und Israel, obwohl es klein ist, aber ein sehr, sehr gutes Militär, sozusagen die beherrschende Nation in dieser Region ist. Und zum zweiten habe ich erreicht, dass das, was ich in der Ukraine nicht geschafft habe, nämlich Russland massiv in die Bredouille zu bringen, kann ich jetzt über den Iran erreichen. Das Ziel ist ja immer gewesen, Russland, das sehr angesehen ist im globalen Süden, das eine entscheidende Rolle in dem Wirtschaftsbund BRICS, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, inzwischen sind noch viele andere Nationen dazugekommen, da steht Russland groß da. Wenn ich jetzt als ersten Schritt diesen BRICS-Staaten weismachen kann, hey Leute, euer Russland ist gar nicht so toll, wie ihr denkt, die haben nämlich die Ukraine überfallen, ja, das ist aber gescheitert. Ja. Der globale Süden hat diese Story des Westens nicht geglaubt. Wenn aber jetzt Iran das Kriegsziel ist, ist Russland wiederum in Schwierigkeiten aus zwei Gründen. Einmal hat im Januar noch vor Amtsantritt von Trump, hat ja der Iran und Russland haben ja ein Abkommen geschlossen, Sicherheitsabkommen, gegenseitiges Sicherheitsabkommen und so weiter. Wenn jetzt Iran bombardiert wird von Israel und USA gemeinsam, und Putin nichts tut, ich sage, ja, ich kann mich jetzt da nicht einmischen, ist irgendwie zu riskant oder wie auch immer, dann würde er im Süden der Welt in seinen BRICS, in seinen befreundeten BRICS-Staaten an Ansehen verlieren. Wenn er aber eingreift, läuft der Gefahr, dass das Ganze dann wirklich auswächst zu einem globalen Krieg, also zu einem Kräftemessen Russland-USA, und zwar heftig. Also da wird wieder eine Situation geschaffen, um Russland in die Bredouille zu bringen, denn es geht darum, an den BRICS, an dieser neuen...
Da den Hebel anzusetzen.
Bitte?
Da den Hebel anzusetzen.
Da den Hebel. Also Trump hat auch schon öfter gesagt, dass er gegen BRICS ist und dass er das stören will. Und da haben wir also diese Konstellation. Aber nochmal jetzt auf die Frage zurück. Das Chaos ist gewollt, das da im Nahen Osten entsteht. Und das Chaos, das in Europa derzeit entsteht, ist gewollt. Denn ich kann viel einfacher hineinregieren in eine Region, deren Zuständigkeiten nicht geklärt sind. Mit wem verhandeln denn die Ölfirmen zum Beispiel im Irak?
Ja. Die Aber diese ganze Strategie der Destabilisierung nun auf eine, ist ja das, was sie jetzt abziehen, eigentlich seit 9-11, ist ja eine modernisierte Form der Interventionen. Damals haben sie es anders gemacht in Mittel- und Südamerika. In den 60er, 70er Jahren haben sie schön dann immer ihre Militärdiktaturen installiert. Das ist etwas unappetitlicher. Jetzt macht man das mehr auf diese hintergründige Art und Weise über Regime-Changes, bunte Revolutionen und so weiter. Aber die holen doch durchaus auch mal wieder den Hammer raus, wie jetzt neulich eben bei der Bombardierung Sana'as. Ne?
Ja, absolut. Ja, es ist ja auch die Absicht natürlich in den Ländern, die jetzt absolut keine Konkurrenz sind, weder militärisch noch wirtschaftlich, aber in denen auch in diesen Ländern natürlich Furcht zu erzeugen. Dass diese Länder natürlich sagen, oh, mit den Amerikanern lege ich mich lieber nicht an, kriege ich gleich eine drauf. Ja, also das ist ja auch noch eine Taktik, die wichtig ist.
Ja. Nochmal ganz zurück, Herr Orzechowski, zur Frage hier dieser unkontrollierten Immigration, Migration und so weiter. Da stellt sich ja natürlich die Frage, diese unkontrollierte Immigration ist ja auch ein Teil, wie wir es ja auch schon besprochen hatten kurz, ein Teil dieser Chaos-Strategie. Und vor ein paar Tagen habe ich noch gelesen, die EU möchte gerne bis 2030 nochmals Millionen Menschen importieren, in Anführungszeichen. Und da stelle ich mir die Frage, sollen das die neuen Arbeitssklaven in den Rüstungsfabriken sein? Die Idee ist doch gar nicht so dumm, oder?
Ja, schon, aber wir dürfen eins nicht vergessen. Ich glaube, das erste Ziel dieser Migrationsströme, die auf Deutschland eindringen und die schon lange eigentlich geplant waren, nämlich der erste Schritt ist der, eine Umvolkung zu erreichen. Das heißt, die ursprünglich ansässige Bevölkerung zu vertreiben oder beziehungsweise auszudünnen und eine neue Population quasi einzuführen. Und diese Konzepte der Umvolkung, die existieren schon seit über 50 Jahren. Ich habe in meinen Büchern immer wieder die Quellen genannt. Also es gibt diese Bestrebung seit langem oder auch diese Überlegung seit langem. Und natürlich wird das auch gefördert, sage ich mal, durch uns selbst, weil wir ja keine Kinder mehr haben. Ja, also ich meine, Deutschland und Frankreich und wie sie alle heißen, die westeuropäischen Länder sterben ja ohnehin aus. Und da kann ich natürlich jetzt ein wunderbares Argument bringen, wenn ich jetzt für diese Umvolkung bin und sage, Leute, wir brauchen neue Menschen in Deutschland. Wir sind zu wenig, wir sterben aus. Wenn wir nichts tun, dann ist vorbei und wir und was. Ich habe diese Logik noch nie verstanden, denn wenn Deutschland jetzt zum Beispiel statt 80 Millionen 60 Millionen hätte, da kann ich nur sagen, wie wunderbar, Platz, ja. Wie wunderbar, ja. Wir haben mehr Platz und sonst was. Aber, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den wir immer uns vor Augen führen müssen, sowohl Kriege als auch Migration als auch Chaos, die dienen ja nur diesem einen Zweck, der Gott, dem Gott des Kapitalismus zu frönen. Und der Gott des Kapitalismus heißt Wachstum. Absolut. Ich kann in Europa und in den Vereinigten Staaten, das sind ja die beiden Teile, die derzeit niedergehen, zumindest für die weiße Bevölkerung, ich kann ja in diesen Regionen kein Wachstum mehr erzeugen. Wie viele Kühlschränke wollen denn die Leute noch kaufen? Und wie viele Waschmaschinen? Und wie viele Autos? Und so weiter.
Das heißt, und deshalb kam ja die Corona-Operation. Da musste was Neues her.
Genau.
Da wurde den kleinen und Mittelstand vernichten und enorme Assets der Finanzindustrie und den Großkonzernen zuzujubeln. Das ist ja alles gemacht. Und die ganzen Verheerungen, die noch alle anstehen, die kommen ja noch auf uns zu. Es ist ja zum Teil auch Konkursverschleppung, was da gemacht wird.
Ja, ja, absolut.
Ja,
absolut.
Herr Otsichowski, Sie nennen aber in dem Chaosbuch noch einen ganzen gigantischen Strauß an Krisenpotenzialen, Krisenherden. Sie haben sich befasst mit Geoengineering, Wettermanipulation, mit der gezielten Zerstörung unserer Nahrungsquellen. Die Corona-Operation hatten wir hier schon kurz angesprochen. Die Destabilisierung ganzer Regionen. Dann könnte man noch weiter sagen, da diese beabsichtigte Einführung der digitalen Identität, der digitalen Währung, digitaler Impfpass und so weiter und so weiter. Das ist ja ein gigantisches Chaos-Ensemble, was die da lostreten. Und das nicht hintereinander, sondern geballt, ja. Und das erschließt sich ja für viele Menschen gar nicht, dass da eine konzertierte Aktion hinterstehen könnte. Die halten uns ja teilweise für bekloppt, wenn wir so reden. Mhm. Und wie meinen Sie, könnte man weiteren Teilen der Bevölkerung dieses gigantische Chaos überhaupt näher bringen, was das Verständnis anbelangt?
Ich glaube,
das verstehen viele ja gar nicht.
Ja, das ist richtig, aber zum Beispiel gerade das, was wir jetzt hier im Moment tun oder das, was Sie in Ihrem wunderbaren Apollo tun, ist ja das, was wir tun können. Wir können versuchen, die Bevölkerung aufzuklären mit Sachargumenten, ohne Schaum vorm Mund, ohne Ideologie, sondern nur mit Argumenten. Und weil Sie ein Punkt der Chaos-Theorie oder beziehungsweise der Chaos-Umsetzung, das ist ja die Chaos-Praxis, das ist ja keine Theorie, angesprochen haben, habe ich mir notiert in den letzten Tagen. Und das finde ich schon erstaunlich. Also es ist ja ich nenne zwei Beispiele und erkläre dann, was das bedeutet. Es ist ja in den letzten Tagen Folgendes passiert. Wir haben zum einen beobachtet in Queensland, das ist ein Bundesstaat in Australien, stehen fast 500.000 Kilometer unter Wasser. Das ist so groß wie Deutschland, Österreich und Schweiz zusammengenommen im Moment, steht unter Wasser. Und im Moment sind um die 100.000 Tiere, also sprich Rinder, ertrunken. Und das heißt, hier ist mittels Überschwemmungen wird hier die Viehzucht Australiens massivst geschädigt. Dann haben wir gleichzeitig jetzt im Moment die Hurricanes oder die Tornados, besser gesagt, in verschiedenen Staaten der USA, und zwar Alabama, Indiana und so weiter. Ich brauche die nicht alle aufzählen, die sind im mittleren Westen, also nicht ganz im Westen, sondern wenn wir uns Amerika vorstellen, haben wir ja zunächst die Staaten an der Ostküste und dann weiter inland haben wir die Agrarstaaten. Und genau diese Agrarstaaten werden im Moment von Tornados heimgesucht in noch nie gekanntem Ausmaß.
Also Sie gehen da von einer gezielten Steuerung aus im Rahmen von Geoengineering?
Ich gehe von einer gezielten Steuerung aus zwei Gründen. Erstens, es gibt ein Papier aus dem Jahr 97 der US Army, das heißt Owning the Weather by 2025, also wie man das Wetter bis zum Jahr 2025 besitzt. Und in diesem Papier steht ganz klar, es ist das Ziel des amerikanischen Militärs, das Wetter weltweit so beeinflussen zu können, wie es das DOD, Department of Defense, wünscht. Das heißt im Klartext, Sie können heute mit Hilfe von Hubanlagen und so, das führt jetzt zu weit, brauche ich nicht ausführen, können Sie tatsächlich Unwetter auslösen. Das geben Sie auch offen zu. Wir sind in der Lage, Dürren, Überschwemmungen und sogar Erdbeben auszulösen. Das schreiben Sie in dem Papier, Sie sind in der Lage dazu. So, und jetzt kommt der zweite, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn wir uns anschauen, was bestimmte Herrschaften wie zum Beispiel John Kerry, der war früher Außenminister und dann Sonderbeauftragter Klima des Präsident Biden, Joe Biden, der hat 2022, also vor 3 Jahren in Washington DC gesagt, das Grundübel unserer Klimaerwärmung und das Grundübel dessen, was die Klimaerwärmung weiter befördert, ist die Landwirtschaft. Und er hat die Bauern damals aufgefordert, ihren Job sozusagen aufzugeben und aufzuhören, Dinge anzubauen. In gleichem Stile hat er gesagt, das Allerschlimmste aber an der Landwirtschaft ist die Viehzucht. Und weil die Viehzucht, die Kühe und so weiter, wir kennen diese Witze, ja, also eine Kuh furzt und Methan geht raus und so und CO2-Belastung und so weiter. Ja, so. Das heißt, es ist von bestimmten Kreisen ja diese Ideologie in die Welt gesetzt worden, wir brauchen Netto Null. Ja, die Netto Null. Netto Null heißt nichts anderes, als dass wir überhaupt kein CO2 mehr ausstoßen. Und damit müsste eigentlich die Landwirtschaft im herkömmlichen Sinne zerstört werden, damit dieses Netto Null Ziel erreichbar ist. Und ich frage mich natürlich schon, warum die Unwetter der letzten Monate und Jahre ausgerechnet immer Gebiete betreffen, in denen Landwirtschaft besteht. Oder nehmen wir, was uns näher ist, nehmen wir Valencia. Wir erinnern uns, Valencia im Oktober, diese Riesenüberschwemmung. Ja, Valencia hat, die Stadt selber war ja nicht geschädigt, sondern das Umland. Und was ist in dem Umland? Die Landwirtschaft der gesamten Region befindet sich im Umland von Valencia.
Ja, das heißt, vieles kann auch kein Zufall sein.
Darf ich das vielleicht sagen? Bevor wir hergehen und sagen, ach, das ist doch nur eine Verschwörung, würde ich empfehlen, einfach immer zu überlegen, hey, wie kann es aber sein, dass so viele Ereignisse stattfinden, die genau in diese Richtung zielen. Ist das wirklich alles Zufall? Mein Motiv. Ist das wirklich alles Zufall? Ich glaube daran nicht. Und dann nehme ich die Aussagen in meinen Büchern ja auch, dann nehme ich die Aussagen wirklich entscheidender Menschen wie John Kerry und so weiter dazu und dann ergibt es plötzlich einen Sinn.
Dafür sind das auch viel zu viele Ereignisse, Herr Otsuchowski. Ja. Sie haben ja noch gar nicht genannt, die Angriffe, die in den USA selbst stattgefunden haben. Oder in Kanada, da entgleisten dann diese Düngemittelzüge und so weiter und so weiter.
Brände. Lebensmittelfabriken gingen in den Flammen auf.
Und so weiter und so weiter. Also das können aus meiner Sicht in dieser Massierung, auch wenn wir vielleicht in der Einschätzung einzelner Ereignisse daneben liegen sollten, können in der Massierung dieser Ereignisse es nicht sein, dass wir es eben im Zufall zu tun haben.
Genau.
Zumal ja auch am Beispiel der Niederlande, wir leben ja in Niederlanden, hier sind ja kriegsähnliche Zustände zwischen Bauern und den Repressionskräften entstanden, ja, weil die immer mehr landwirtschaftliche Flächen aus der Produktion rausnehmen wollen. Ja. Und in 5 Jahren fragt natürlich keiner mehr hoch, wieso ist hier auf einmal eine Nahrungsmittelknappheit, weil sie schon wieder alles vergessen haben.
Ja, so ist es.
Ja. Und da fügt sich eins zum anderen. Irgendein amerikanischer Präsident soll ja mal gesagt haben, in der Politik passiert nichts, was nicht zuvor auch geplant war. Ja. Und ich bin ja jetzt schon ein paar Tage älter und da kann ich sagen, ja, genau so ist es. Mhm. Und nur diese ganzen Situationen, die entfalten sich ja immer erst Jahre später. Mhm. Sie haben ja das Beispiel mit der Ukraine-Krise genannt. Mhm. Und so weiter. Also alles ist vorher geplant, unter Umständen Jahre, Jahrzehnte vorher. Mhm. Und dann entfaltet sich eine absolute Katastrophe oder Katastrophen. Und in diesem Zuge muss ich sagen, ja, ich finde das sehr plausibel, was Sie da gesagt haben. Mhm. Ohne jetzt im Einzelnen nachvollziehen zu können, was ist da jetzt konkret dran im Sinne von Geoengineering in Bezug auf einzelne Ereignisse? Genau. Ich erinnere mich aber noch sehr genau, das war während der Corona-Operation, da gingen ja weite Teile der Wälder in Australien in Flammen auf. Mhm. Und auch Teile von Luxusgebieten in Beverly Hills. Ja. Gingen in Flammen auf. Es ist, das sind ja nicht, das können nicht alles Zufälle sein.
Ja. Ja. So ist es. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Es ist, im Grunde ist es wie 9/11, ja, wo es ist so ungeheuerlich, dass wir, das Volk, dass wir sagen, nee, das kann doch jetzt gar nicht sein.
Das gibt's doch gar nicht. Nein. So vollkommen können die gar nicht sein.
Genau.
Und das ist, ich sage, mein Standardspruch ist eigentlich immer, die breite Bevölkerung kann gar nicht so vollkommen denken, wie die Herrschenden handeln. Denn die normalen Durchschnittsmenschen, wenn ich die mal so bezeichnen darf, die sind ja liebreizend, nett und freundlich. Ja. Die laden sie zum Kaffee ein, dann gibt's Nachbarschaftshilfe und so weiter und so weiter. Ja. Und die können das nicht glauben, dass wir vom organisierten Verbrechen regiert werden, so scheint es ja zu sein.
Genau.
Ja. Und deshalb eben auch meine nächste Frage, wie kriegen die das immer wieder über die Jahrzehnte, vielleicht sogar über die Jahrhunderte, die Massen zu hysterisieren und dann in Anführungszeichen mental kriegstauglich zu machen? Da sind sie ja wieder bei. Die gehen in die Schulen rein, die gehen in die Kindergärten.
Genau.
Das wichtigste Operationsfeld für die ist ja die junge Generation, die muss man ja komplett verblöden und so weiter. Sie schaffen es immer irgendwie.
Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, sie würden es nicht schaffen, wenn wir eine freie, funktionierende Presse hätten.
Ja. Wissen Sie, okay.
Mir tut es weh. Ich hab ungefähr 20 Jahre lang neben meiner beruflichen Tätigkeit als Journalist auch Journalisten ausgebildet, zum Beispiel in der Akademie der Bayerischen Presse. Ungefähr 5.000, habe ich mal ausgerechnet, sind so durch meine Schule gegangen. Wenn ich heute das Ergebnis sehe, kann ich zwei Dinge tun. Ich kann entweder weinen oder ich kann sagen, ich habe völlig versagt als Dozent. Oder aber ich kann überprüfen, was steckt eigentlich dahinter, und dann stelle ich fest, es gibt die freie Presse, wie ich sie noch aus den 70ern und so gekannt habe, gibt es heute nicht mehr. Und der Druck, der auf die jungen Kollegen ausgeübt wird, ist enorm. Und ich bin der Letzte, der jetzt das verurteilt und sagt, ja, die müssten aber für die Freiheit, und wenn sie für die Freiheit sterben, dann ist es genau richtig. Ich verstehe das, dass der einzelne junge Kollege, der vielleicht gerade ein Haus gebaut hat oder gerade Vater geworden ist und ökonomischen Druck verspürt, dass der sagt, naja, dann halte ich halt meine Schnauze und mache das, was die Verlagsleitung oder die Leitung des Funkhauses, des Öffentlich-Rechtlichen von mir will.
Aber glücklich werden können die damit ja auch nicht, denn offenbar noch niemals der Konsum an Psychopharmaka so hoch wie in der Jetztzeit. Zumal schon auch in der Corona-Phase. Ja? Also die Menschen, die weiter mitmachen, obwohl sie schon ein Unwohlsein verspüren, die tun sich ja selber einen Freck an, ja?
Ja. Ja gut, aber wie gesagt, es ist schwierig, wenn man in der Situation ist, ja, und sozusagen auf das Geld auch angewiesen ist, ist es schwierig, jetzt den Rebell zu machen und auszusteigen. Ja. Aber die Frage ist ja, was haben wir für Möglichkeiten? Und die Möglichkeiten sind ja zum Beispiel alternative Medien wie Apolut und andere, die ja die Lücke, die die normalen Medien hinterlassen haben, die Mainstream-Medien, die eigentlich kritisch sein müssten, sind sie aber nicht mehr. Also sind die alternativen Medien auf den Plan getreten, finde ich auch gut so. Nur, wir sehen ja alle, was passiert. Die Regierung fühlt sich natürlich jetzt sehr, sehr, wie soll ich sagen, verunsichert sogar und sagt, jetzt müssen wir was gegen die Alternativen tun. Das heißt, wir werden sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren eine massive Zensurverschärfung haben in dem Bereich. Und meine Hoffnung ist halt, dass die Menschen durch diese Zensurmaßnahmen langsam begreifen, dass es mit unserer Freiheit und Demokratie vorbei ist und dass wir was dagegen tun müssen.
Ja, ja, absolut.
Ja, ist eine Hoffnung.
Ja, ja. Ja, Frage, hat Europa eigentlich fertig, nachdem Trump erneut an die Regierung gekommen ist? Die europäischen Regierungen benehmen sich ja wie, als wenn der Fuchs in den Hühnerstall reingerannt wäre, wie so aufgescheuchte Hühner. Und wie es in Deutschland nach der Schuldenbremse nun ausschaut, geht ja alles weiter in Riesenschritten in die falsche Richtung, in Kriegswirtschaft, Krieg, insbesondere mit jungen Menschen haben wir gerade gesprochen, die sie mental kriegstauglich zu machen versuchen und so weiter und so weiter. Und Sie haben ja auch schon diese Frage angesprochen der Zensur, da werden Sie auch nachlegen, davon bin ich auch überzeugt, aber wenn die damit nicht weiterkommen, dann werden die ja auch massiv den Hammer rausholen und dann die innere Repression hochfahren. Ich habe da keine großen Illusionen. Paramilitarisierung der Polizei und so weiter und so weiter. Ja, also wie stellen Sie sich das vor, dass das da weitergeht? Das ist doch, ich meine, das ist also, doch einfach nur also, noch Banane, nur ja. noch irre.
Also ich glaube, dass viele natürlich, besonders die Menschen, die in den neuen Bundesländern leben, dass die so ein Déjà-vu haben und sagen, hey hoppala, das ist das Gleiche, was wir schon hinter uns hatten.
Hatten wir schon mal, ja.
Es wird sicherlich, das sage ich nicht, weil ich es weiß, sondern weil ich es vermute, weil es einfach in die Richtung geht, es wird sicherlich über kurz oder lang Probleme bei der Ausreise geben. Also diese Auswanderungswelle, wo man sagt, na gut, wenn es mir nicht mehr gefällt, haue ich halt ab und gehe ins Ausland. Das, glaube ich, wird schon noch eine Zeit funktionieren, aber irgendwann wird dann der Stempel gezogen und dann heißt es, nee, geht nicht mehr, du kannst nicht mehr raus. Und ja, so ein bisschen, Sie wissen ja noch die Zeit damals, so ein bisschen erinnert mich das so an die Endtage der DDR, ja, wo Gorbatschow und Co. haben alle gesagt, hey Leute, der Zug fährt übrigens schon in die Richtung, und die Honecker und Co. Haben gesagt, nee, bei uns fährt der Zug immer noch in dieselbe Richtung und da bleiben wir dabei und hin und her. Und ja, und dann ist das System zusammengebrochen. Also meine Hoffnung ist, dass vielleicht mehr und mehr Staaten in Europa, Orban hat ja schon begonnen, quasi schon lang vorher begonnen, die neue Richtung, aus der Wind weht, zu spüren. Der neue Wind, der aus Washington kommt, der neue Wind, den auch die BRICS-Staaten ja mit sich bringen, dieses, wir sollten wieder auf unsere Nationalstaaten vertrauen und miteinander Handel treiben, aber nichts mit Globalismus und nichts mit Weltherrschaft. Also wenn diese Entwicklung weitergeht und mehr und mehr Staaten, gerade in Europa, weil es halt unsere Nachbarn sind, mitmachen, dann wird über kurz oder lang Deutschland keine Wahl mehr haben. Die können dann immer noch sagen, ja, wir sind die Erz- und Altkommunisten sozusagen, wir sind die DDR pur, ja, jetzt. Ja, das mag eine Zeit lang gehen, aber wenn mehr und mehr abspringen, wird es eben nicht mehr gehen.
Aber dann zerfällt auch die EU.
Ja, natürlich. Also das, ich bin kein Prophet, aber wenn Sie mich fragen, was erwarten Sie in den nächsten Jahren, dann ist es zum einen der Zerfall der EU und zum zweiten der Zerfall der NATO. Also das ist für mich ziemlich offensichtlich, dass es auf das hinausläuft. Wir hätten jetzt im Grunde, wir, die Europäer, die Deutschen besonders, wir hätten Riesenchancen. Wir könnten sagen, okay, toll, Trump, wunderbar. Und wenn du deine Truppen aus Deutschland abziehst, wir bezahlen euch das Ticket nach Hause oder wie auch immer. Ja. Also wir hätten jetzt wirklich eine Chance, uns ein bisschen frei zu strampeln von dem Vasallenstatus, den wir bisher hatten, und eine eigenständige Politik zu machen. Aber
dazu müssen wir aber erst
die alte Kamarilla.
Ja. Ja. Dazu müssten die Deutschen ihren Popo erheben, aus dem Sessel herausheben und dann dieses ganze Establishment in Berlin irgendwie mal dann.
Nicht nur das, Herr Mies, noch eins, Sie müssten nicht nur sich aus dem Sessel erheben, aber Sie müssten begreifen, dass Ideologie und Politik nichts miteinander zu tun haben. Und was die Grünen zum Beispiel, besonders die Grünen, tun, ist ja eine ideologiegeprägte Politik. Das heißt, es ist keine Realpolitik. Es geht nicht darum zu überlegen, wie zum Beispiel, wie kann Deutschland sein Energieproblem lösen? Das könnte man ganz nüchtern sachlich angehen. Nein, es geht immer um Ideologie. Es geht darum zu sagen, wir haben den Glauben, dass die grüne Politik die einzig seligmachende ist und keine andere. Und das halte ich für das Gefährliche. Und wenn wir wiederum in die Geschichte gucken, dann werden wir feststellen, die Ideologisierung, schweres Wort, in Deutschland fällt ja auf viel fruchtbareren Boden als in anderen Ländern. Vergleichen Sie doch bitte den Nationalsozialismus mit dem Faschismus in Italien. Der Nationalsozialismus in Deutschland war eine Ideologie, die wirklich die Menschen auch geistig, mental erfasst hat. Die Italiener waren auch Faschisten, haben ein bisschen rumgeplärrt und sonst was, aber sie hatten nicht diese ideologische Verbohrtheit.
Diesen Glauben, diesen tiefen Glauben.
Genau. Und das ist das Problem der jetzigen Politik. Wir haben uns völlig von der Realpolitik eines Helmut Schmidt etwa entfernt und sind hin zu einer ideologisch gefärbten Politik gegangen, den Weg gegangen. Und dieses ist eindeutig, das sollten eigentlich wir Deutschen am besten wissen, ein Irrweg. Wir haben es ja schon mal erlebt, aber naja.
Zumal Sie dann diese Ideologie auch noch mit den Mächtigen verbinden, die nun wirklich nicht das Wohl, das Gemeinwohl der Völker im Sinne haben.
So ist es.
Okay, Herr Orzechowski, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wir bleiben weiter im Kontakt.
Gerne.
Die Themen werden uns mit Sicherheit nicht ausgehen, ganz bestimmt nicht. Und machen Sie es gut. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke auch.
Danke Ihnen. Ja, ich will das Gespräch mit Peter Orzechowski kurz zusammenfassen. Ich habe mich mit ihm gesprochen, über die allgemeine Weltsituation, über die brisante Lage, in der wir uns insbesondere hier in Europa, in Deutschland auch befinden, wie die herrschenden Cliquen dazu übergegangen sind, jetzt immer weiter zu eskalieren, insbesondere von Europa aus dann in Richtung Ukraine. Sie wollen offenbar kein Ende des Konfliktes, sondern wollen weitergehen. in Richtung Kriegswirtschaft. Sie wollen auch offensichtlich weiter die allgemeine Lage chaotisieren, nicht nur draußen, sondern auch im eigenen Land. Das war im Wesentlichen das, worüber ich mich mit Peter Orzechowski unterhalten habe. Und natürlich auch über die Mediensituation, wenn die herrschenden Medien ihren Job machen würden, dann müsste es ja die sogenannten alternativen Medien überhaupt gar nicht geben. Und da wir selbstverständlich auch absolut auf Unterstützung angewiesen sind, möchten wir euch ganz herzlich um Unterstützung bitten, denn ihr braucht die alternativen Medien. Die Herrschaftsmedien informieren euch nicht so, wie es sein müsste.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.